Und bevor die Podcast-Folge losgeht, wirst du herzlich dazu eingeladen, vom 1.5. bis zum 3.5. die Männerschwitzhütte zu besuchen. Dies wird ein Wochenende in Porta Westfalia in der Libelle, wo du gemeinsam mit deinen Brüdern im Kraftkreis tief in die Verbindung zu dir selbst eintauchst, um alte Muster aufzudecken, die Träge hinter dir zu lassen und in der Motivation der entstandenen Energie dich neu in deinem Alltag zu verkörpern, sodass dies Einfluss auf die Verbindungen zu deiner Familie haben wird, zu deinen Freunden und zu deinen Arbeitskollegen und vor allem zu dir selbst. Melde dich für das Wochenende über den Link in den Shownotes an, denn die Plätze sind begrenzt. Und jetzt viel Spaß bei dem kommenden Interview. Taiwo, Taiwo. Herzlich willkommen, liebe Awakening Man Familie. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit für dich und dein Wohlempfinden nimmst. Das Leben, das geschieht und du bist ein Teil davon. Das Leben hat sich ausgesucht, durch deine Verkörperung sich zu erfahren. Vielleicht bedeutet das, dass du schon viele Dinge ausprobiert hast in deinem Leben, dass du schon viele Wege gegangen bist. Und vielleicht bist du auch schon öftersmals Dingen begegnet, die geleuchtet haben, die sich dir gezeigt haben wie Leuchttürme. Sie waren da, das Licht hat dir persönlich den Weg gezeigt. Und dann wurde dir bewusst, dass diese Leuchttürme genau da stehen, wo der Sturm sehr, sehr stark ist. Sie sind dort aufgestellt, wo sie am meisten benötigt werden. Doch das benötigt Eigenverantwortung. Dies benötigt eine innere Freiheit. Und so, lieber Mann, kann es gut sein, dass diese Freiheit von dir im Außen gesucht wird, dass du Dinge erfahren möchtest, um zu schauen, wie du dich im Inneren fühlst. Doch der Schlüssel zu dieser Freiheit liegt vielleicht gar nicht im Außen, sondern ist bereits in dir, in deinem Gehen. Und so kannst du diese innere Tür genau damit aufschließen, deiner eigenen Weisheit, um deinen eigenen Leuchtturm zu besteigen, um die Glühbirne oben am Leuchtturm anzuschalten, um dein Licht ebenfalls mit anderen Menschen zu teilen. Und zu diesem Thema habe ich heute einen ganz besonderen Mann an meiner Seite. Er selber hat das Leben ausprobiert. Er hat es erfahren und ist immer noch dabei und es hört niemals auf. Doch er selbst hat gemerkt, wie schön es ist, durch die Bereitschaft für etwas mehr Freiraum im Inneren zu erfahren, um noch selbstständiger das eigene Licht mit den Menschen zu teilen. Und so begrüße hier mit einem energetischen Applaus aus deinem ganzen Herzen Darius Freud. Hello.
Schön hier zu sein.
Schön, dass du dir hier die Zeit nimmst, um gemeinsam mit uns diesen Raum zu bespielen und dieses schöne Thema einmal in Tiefe sich anschauen zu dürfen. Oft ist es bestimmt den einen oder anderen schon mal in einem Buch irgendwo aufgetaucht, dass Menschen in sich ein Licht tragen und dass sie Leuchttürme sein können. Und vielleicht ist der ein oder andere auch in einer Umgebung, wo momentan viel darüber gesprochen wird, dass die Zeit sehr chaotisch ist und sehr intensiv. Und da ist es, finde ich, noch schöner, jetzt einfach hier gemeinsam mit dir im Austausch sein zu dürfen, um ganz authentisch und ehrlich genau darüber zu sprechen, wie wir es schaffen, unser Licht in die Welt zu tragen, aber wie wir auch nur Menschen sind und ab und zu mal vergessen, dieses Licht anzuschalten.
Oh ja. Noch erstmal vielen Dank für das wunderschöne Intro. Das ist wirklich sehr berührend und sehr schön, wirklich. Es wirklich auch total spürbar ist, wie wirklich so eine Reise ist, innen und dann das Licht dort herzuholen. Es ist wirklich wie das Gold zu suchen, ne? Das Gold, was in mir liegt und es auch zu teilen dann auch. Das hast du wunderschön ausgedrückt gerade.
Hey, vielen lieben Dank dafür und ich würde gerne hier allen Menschen die Möglichkeit geben, einmal selbst nach innen zu schauen und vielleicht einfach nur wieder zu spüren, dass dort Gold ist, auch wenn es gerade gar nicht spürbar ist, dass wir es greifen können oder dass es nicht ersichtlich in der Innenwelt ist. Aber vielleicht hilft so eine kleine Pause genau dazu, dass wieder die Erinnerung einkehrt, dass wir doch so viel in uns tragen. Und so, egal wo du gerade da draußen bist, schau einmal, dass du dir hier einen Moment schenkst, wo du ankommst. Und vielleicht magst du dazu jede Aktivität im Außen stoppen und vielleicht ist dies aber auch gerade nicht möglich. Dann bleibe mit der Aufmerksamkeit im Außen, aber werde dir bewusster im Inneren. So atme tief ein und vollständig aus. Spüre einmal hinein, was sich dir gerade in diesem Augenblick zeigt. Und egal, was gerade da ist, wie es sich anfühlt, schwer oder leicht, es darf da sein. Du darfst genau damit da sein. Und du bist damit, so wie du gerade bist. So erlaube dir, genau dies hier an deiner Hand zu führen, wenn du unserem Gespräch hier lauscht. Erlaube dir, ganz bei dir zu sein. Lieber Darius, was zeigt sich dir in deiner Innenwelt, wenn du Augen schließt, wenn du hier das Lebens, das Geschenk in dir verzeichnest?
Das, was ich am meisten dabei wahrnehme, ist, was für ein großes Geschenk es ist, diese zutiefste Menschlichkeit, dieses Mitgefühl zu haben mit dem Wunder, dass einfach jeder Mensch ist und dass dementsprechend ich auch bin. Und einfach so mit Staunen nach innen zu schauen und zu sehen, hey, mit jeder Träne, mit jeder Verletzung, mit auch jeder Idee, mit jeder Begeisterung, mit jeder Wut, wie irgendwo heilig doch jeder dieser Impulse irgendwo sind. Was für ein Wunder, dass sie existieren in so einem komplexen Wesen, wie was ich bin, meine Realität machen. Und ja, was für ein Riesengeschenk das ist, diesen Moment und den nächsten kosten zu können praktisch. Also wirklich einmal so zu spüren für mich, hey, auch die Verletzungen sind irgendwie auf einer ganz gewissen Ebene so etwas, wo ich auch mit Staunen draufschauen kann und sehen kann, hey, es ist, ich habe mein Herz mal offen getragen in der Situation und wurde dabei verletzt. Das heißt aber auch, das ist der Beweis, dass ich mein Herz, dass ich den Mut hatte, mein Herz zu öffnen in dem Moment. Dass ich da verletzt wurde, ist dann vielleicht auch fast eher sowas wie, das gehört mit dazu, zu diesem Wunder. Und daraus spüre ich so ganz doll diese Menschlichkeit als ja etwas, wo ich nichts vorgeben muss. Ich muss hier gerade keine Fassade aufrechterhalten oder ich muss nicht irgendwas so tun, als ob ich mehr perfekt wäre wie eine Maschine. Weil das, was eigentlich wundersam und wundervoll und wirklich auch heilig ist, finde ich, ist das am Leben sein, lebendig sein. Da ist einfach das, was ich mir eben nochmal so gezeigt hat, hey, das auch stärkste Schwert wird geschmiedet aus Liebe, nicht aus Angst. Und eben auch nochmal zu merken, wie einfach auch aus dieser echten Menschlichkeit, aus dieser Verletzlichkeit, aus dem Nicht-Maschine-Sein, Nicht-Perfekt-Sein, was für eine unheimliche Stärke daraus kommt, weil es eigentlich die Liebe zum Leben ist. Und eine unheimliche Lebendigkeit, so eine Force of Nature. Ja, das spüre ich da.
Die Lebendigkeit darf sich mir zeigen in jeder Facette. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Raum hier öffnen, denn ich verzeichne dies bereits innerlich in einem ganz großen, weiten Raum, wo ich auch körperlich eine Reaktion empfinde, wo ich öfters mal einfach nur lächle und schmunze, wenn du ein Wort erwähnst oder wenn deine Energie mich berühren darf. Und gleichzeitig kenne ich auch natürlich die Phasen, dass ich vielleicht ab und zu auch da gar nicht so leicht rankomme, gerade in meinem Leben. Und inzwischen diese Perspektive in mir zu tragen, dass dies ebenso ein Geschenk vom Leben ist und dass dies Lebendigkeit ist und dass ich damit auch weiterleben darf, ist wunderschön, denn dies gibt Erfahrungsfelder, wo wir einander inspirieren und uns gegenseitig Mut, Kraft schenken, wenn unsere Flamme vielleicht gerade ein bisschen kleiner tanzt. Und lieber Darius, magst du vielleicht einmal hier etwas von dir erzählen, woher du kommst, wer du bist, was du in deinem Leben geformt und erfahren hast, dass du heute da stehst, wo du bist, vielleicht als Leuchtturm, vielleicht als Leuchtturmswärter, aber vielleicht auch ab und zu als Schiff an dieser wilden Küste.
Es hat mich immer sehr geprägt, eigentlich seit meiner Kindheit. Ich bin in Norddeutschland hier auch groß geworden und hatte aber eine sehr, ich sag mal, wirklich dunkle Kindheit auf eine gewisse Art und Weise. Sehr, sehr viel, auch familiäre, ja, sehr viel Streit, sehr, sehr viel Auseinandersetzung. Und dadurch war es immer so ein bisschen das Gefühl, sehr wenig Raum für was bin ich, was ist wirklich das Gold, was ist wirklich das Licht, was ich zu geben habe. Und viel mehr präsent war dieses, wie kann es allen gut gehen, das People-Pleasing als Überlebensstrategie. Und das Spannende ist für mich gewesen, dass ich dann mit 14 Jahren das letzte Mal so meinen Vater gesehen hatte. Und dann hatten sich meine Eltern geschieden. Und ich erzähle das deswegen, weil es diese Vaterlosigkeit und das Thema von was macht es eigentlich aus, wirklich als Mann hier zu sein und nicht nur als Junge im Körper eines erwachsenen Mannes, sondern wirklich auch als Mann hier zu sein. Was sind denn eigentlich meine Werte? Was ist eigentlich mein Kompass? Was sind meine Entscheidungen? Wofür stehe ich? Das hat mich viel von Anfang an umgetrieben und habe viele Fehler natürlich auch dabei gemacht, aber auch viel herausgefunden für mich und habe auch ganz lange das vermieden, ne? Wie du eben meintest, so manchmal kann man diese Flamme nicht gut sehen und habe auch jahrelang das vermieden, habe dann eben auch 15 Jahre keinen Kontakt zu meinem Vater gehabt und gleichzeitig immer mit den Themen zu tun gehabt, die da mit einhergehen, mit so einer Vaterlosigkeit, mit einer fehlenden Vorbildern, dem Gefühl auch, was heißt Mann sein heute eigentlich. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich auch viel reisen war. Ich bin auch viel vor mir selbst weggelaufen, habe aber auch viel das Leben genossen, viel ausprobiert, habe eine Zeit lang auch in Höhlen gelebt, also so richtig Natur, habe eine Zeit lang in einem Van gelebt mit meiner jetzigen Frau. Und dann ist es aber auch so, dass ich immer wieder auch danach gesucht habe, hey, was ist denn eigentlich meine Orientierung? Wonach kann ich mich ausrichten? Denn das normale Leben, der normale Alltag, gerade von Männern, die ich auch früher kannte, hat sich immer halbtot angefühlt. Hat sich immer angefühlt wie, da fehlt the juice of life. Da fehlt das, was mich eigentlich, wonach ich suche, wonach ich mich sehne, weswegen ich auch ganz tiefe Beziehungen zu Musik habe, auch als Musiker viel gearbeitet habe und auch immer noch sagen würde, hey, im Kern ist es die Stimme. Wenn der Körper vibriert und wenn wir alle als eins singen, ist für mich einer der heiligsten Momente, die es gibt. Und auch deswegen, weil Gemeinschaft dadurch entsteht. Und das ist ja auch die Frage so für mich gewesen, hey, wie kann ich Teil dieser Gemeinschaft sein als Mann mit all den Fragen, die damit einhergehen, wie gehe ich denn damit um, auch männliche Werte zu leben, ohne dabei natürlich die alten Fehler zu wiederholen, die vorherige Generationen getan haben. Und dabei eben zu merken, wie so innere Dämonen immer wieder am Werk sind, so Zweifel, das Kleinspielen, immer wieder mich sabotieren. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dann zu einem Zeitpunkt auch wirklich einfach reingeworfen wurde in die nächste Phase des Lebens, als meine Frau schwanger war und mein Sohn geboren wurde. Und der ist jetzt mittlerweile 6 Jahre alt und das ist eine unheimliche Initiation gewesen für mich, da rein mich auch damit auseinanderzusetzen mit den ganzen ungeweinten Tränen meines Vaters, die auch auf eine gewisse Art und Weise in mir steckten, die weitergegeben wurden, ohne dass man es sich logisch immer erklären kann. Und auch die zu weinen und auch das Trauma, was er erfahren hat und einfach zu merken, männliche Lineage, also auch Ahnen, Weitergabe, Vater, Großvater, das sind immer auch Weitergaben von den Traumata, die dort drin stecken, aber natürlich auch die Gaben. Und heute ist es so, dass mich am meisten das umtreibt, dass ich weiß, dass es uns allen so geht, dass wir aus guten Gründen unser Licht verstecken. Aus guten Gründen sage ich deswegen, weil es Schutzmechanismen sind. Wir bekommen Angst oder Zweifel oder Nebel vor klaren Entscheidungen, die mutig getroffen werden müssen. Wir bekommen Zweifel und das Imposter-Syndrom. Wir können es noch nicht genug. Ich schaffe es noch nicht genug. Und das ist alles auch mein Leben. Ne? Also, aber es passiert immer wieder, dass das aus guten Gründen passiert, weil ein Teil von mir das die Verletzung aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert, um mich zu schützen. Und das ist der Punkt, wo ich am meisten wirklich auch aus Mitgefühl, aus Liebe weiß, es ist so wichtig, dass wir unseren inneren Kompass besser kennenlernen, gerade als Männer, dass wir so diese Emotionen auch meistern. Und das heißt eben nicht kontrollieren mit Härte, sondern das Schwert aus Liebe ist viel, viel stärker als das Schwert aus Kontrolle und Angst. Und dementsprechend nochmal zu merken, wie mein Mitgefühl mit mir selber, mit den Verletzungen, meine Fähigkeit, das zu halten, die Unendlichkeit mancher Trauer in mir, die Unendlichkeit mancher Tränen, das halten zu können, wie wichtig das eigentlich ist, damit ich auch wirklich präsent hier sein kann für meinen Sohn, für meine Frau. Und das heißt auch, dass ich mal konsistent sein kann, um auch für ihn Sicherheit zu geben, um all das zu sein, was ich als Vater sein möchte. Und boah, war das eine Herausforderung. Oder ist das auch immer noch manchmal eine Riesenherausforderung für mich. Und gleichzeitig einfach zu merken, hey, es führt keinen Weg dran vorbei, diese Stärke aus der Weichheit herauszuführen, die Klarheit aus der Intuition herauszubekommen und nicht mehr aus den Strategien, die einfach über mich hinweggehen und meine Lebendigkeit abschneiden. Das, was ich halt bei anderen Männern nicht sehen wollte und auch nicht leben wollte. Deswegen ist, glaube ich, heute einfach so, wo ich merke, ich bin so stolz auf meine Familie. Das ist wirklich das, wo ich am meisten stolz drauf bin und natürlich auch auf meine Arbeit, wenn ich mit anderen zusammenarbeite und dort mit den Gene Keys oder mit dem inneren Familiensystem arbeite und dort eben für Entscheidungsfindung, für berufliche Entscheidungen dabei hauptsächlich helfe. Für mich ist der Hauptfaktor, hey, Menschen dabei zu helfen, diesen unerschütterlichen Kern zu finden, der ihnen hilft, aus einem inneren Kompass zu handeln. Und auch gerade bei Männern eben merke ich einfach, wie wichtig es ist, diese Weichheit erstmal aufzubringen, sich selbst Mitgefühl mitzubringen, zu verstehen, was passiert ist, das halten zu können, um dann mit Klarheit, mit Transparenz, mit dem Satz so, ich habe keine Angst davor zu zeigen, wer ich bin, weil ich mich nicht mehr dafür schäme, weil ich die Scham umarmt habe, weil ich weiß, dass ich sie halten kann. Das sind so die Themen, die mich richtig umtreiben und wo ich heute auch bei mir selber immer wieder merke, ah, da ist richtig große Scham, okay, adressieren, erzählen. Zum Beispiel war es dann eine Zeit lang so, dass ich viel weniger verdient habe als meine Frau. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass ich einbreche manchmal? Wie gehe ich damit um, dass ich auch im Bett vielleicht nicht das, die Performance habe manchmal, wie ich sie haben möchte. Und aus daraus rauszuwachsen, das ist das, wo ich wirklich mit Freude daran sehe, dass es eine wichtige Arbeit für uns alle als Männer auch ist.
Vielen lieben Dank fürs Teilen, für die Verletzlichkeit in deinen Worten und für den Einblick auf das, was dich gerade bewegt und auch etwas in deinem Leben bewegt hat. Du hast ja einmal das Thema Vaterschaft angeschnitten und wenn wir am Leben sind, und ich sage bewusst wir, dann bedeutet das, dass wir alle einen Vater haben. Und das ist unrelevant, ob wir ihn gerade berühren können, ob er überhaupt da ist, emotional, physisch. Wir alle haben einen Vater, wir alle sind hier irgendwie geboren. Und das bedeutet, dass vielleicht auch der ein oder andere seine Wunden mit sich trägt, aber gar nicht darauf zurückgreifen kann, im Austausch mit dem Vater sein zu dürfen, um dies leichter vielleicht aufarbeiten zu können. Und du, Darius, du hast erzählt, dass in deiner Kindheit viel geschehen ist. Es war ein bisschen schwerer und dunkler. Und mit 14 ist es dann so weit gekommen, dass dein Vater erstmal nicht mehr präsent in deinem Leben war, bis es dann 15 Jahre gedauert hat und ein Kontaktaufbau wieder möglich war. Viele Menschen kennen dieses Gefühl von, ich würde gerne tiefer mit meinen Eltern gehen, vielleicht mit meinem Vater. Und da gibt es aber so viel in der Vergangenheit, dass ich irgendwie nicht die Stärke habe, das Schwert der Liebe zu greifen und die alten Muster aufzuschneiden. Magst du uns hier vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen und zurückrudern, wie diese Zeit bei dir damals war, wie du damit umgegangen bist, von dem, ich möchte dich nicht mehr in meinem Leben haben oder du hast mir extrem wehgetan, ich weine unglaublich viele Tränen wegen dir bis hin zu, ich möchte dich wiedersehen, ich möchte, dass du jetzt noch ein Teil meines Lebens bist, ich möchte jetzt mit dir Vater und Sohn verspüren.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht einfach da noch, das habe ich eben gar nicht dann erwähnt, ich habe dann nach 15 Jahren wieder Kontakt mit ihm gehabt für ein paar Momente und auch im letzten Jahr noch einmal, wo er dann auch verstorben ist, in den letzten Monaten habe ich ihn begleiten können. Und auch das war ein großer Beweis dafür, dass Zeit nicht wirklich linear läuft. Genauso, ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört, kann auch nochmal für sich überprüfen, ob es vielleicht auch resoniert, diese Wahrheit, dass manchmal in manchen Situationen, wo Triggermomente sind, wo Verletzungen hochkommen, wo Gefühle hochkommen, die so nicht so ganz angenehm sind, da ist es so, dass ein Teil online kommt, also nach vorne kommt, der jünger ist, fast immer. Das ist, ich bin dann plötzlich nicht mehr 35 oder 25 oder welches Alter es bei dir ist oder 60 oder 50, sondern in dem Moment bist du dann 5 Jahre alt oder 14 Jahre alt, einfach zurückgeworfen auf eine emotionale Realität. Deswegen verhalten wir uns manchmal auch vollkommen irrational und manchmal denke ich dann so, hey, warum kann ich denn in der und der Situation nicht klaren Kopfes bleiben? Bis ich dann entdecke, hey, wow, ich bin wieder 14 Jahre alt und stehe emotional gerade wieder dort vor dieser Entscheidung, Mama oder Papa oder vor dieser Entscheidung, hey, was muss ich tun, um doch mal die Erfahrung machen zu können, was es eine heile Familie überhaupt ist? Na, wie geht das? Wie fühlt sich das an? Und ich finde, das Wichtigste ist dabei zu spüren, dass diese zeitliche Nichtlinearität, dass wir immer, ich bin heute, hier und jetzt habe ich auch meine inneren Kinder in mir da, die hören zu praktisch. Und das Ziel ist auch nie, die wegzubekommen, sondern das Ziel ist eigentlich nur, dass sie sich entspannt hinten auf den Rücksitz setzen können, während ich am Steuer sitze. Und das ist genau das, was eben mit 14 Jahren nicht gelingt. In dem Moment überkommt mich dann, ne, hat mich auch zu dem Zeitpunkt. Ich habe drei Tage, bevor wir sozusagen meine Schwester und meine Mutter und ich mehr oder weniger geflohen sind, 3 Tage vorher habe ich Bescheid bekommen sozusagen. Und das lag auch daran, dass ich noch komplett als Sohn so in dieser Illusion war, ich kann das fixen. Das ist dann so diese Illusion, die auch gebraucht ist als Kind. Hey, die Welt, ich kann sie beeinflussen, ich kann das noch hinbekommen, ich kann noch alles tun, um das zu bekommen, was ich eigentlich brauche, nämlich eine heile Familie. Und meine Illusion war in dem Moment, hey, ich kann das noch so machen, dass Mama und Papa sich verstehen. Ich kann das noch machen, ich kann noch übersetzen, ich kann der Moderator sein, ich kann all das tun. Und das hat mich natürlich komplett wie ein Geist wirken lassen. Ich bin durchs Leben gegangen wie ein Geist zu dem Zeitpunkt. Und einfach zu merken, wir haben alle unsere Funktionen. Jeder Sohn hat auch immer eine Funktion mit dem Vater. Und für mich war das so, hey, ich, genau wie jeder Sohn auch, jeder Sohn braucht es eigentlich, dass der Vater der König ist. Aber was mache ich denn, wenn der Vater emotional nicht präsent ist oder nicht reif ist oder sogar die anderen Familienmitglieder verletzt? Was mache ich dann damit? Ich brauche es eigentlich, dass ich hochschauen kann zu ihm. Und was dann viele Söhne machen, was ich auch gemacht habe, ist zum Teil ihn hassen und zum Teil ihn trotzdem lieben und versuchen, ihm wieder auf das Podest zu helfen, auf dem ich ihn brauche. Und versuchen, ihn zu fixen, ihm zu helfen, dass er doch der Vater sein kann, den ich eigentlich brauche. Und heute oder auch später habe ich dann natürlich auch wahrgenommen, hey, mein Vater ist bis zu seinem Tod nie aus ganz schlimmen Kindheitstraumata rausgekommen. Und in manchen Situationen war er auch als Vater da, aber das waren wirklich Seltenheiten, aufgrund, wo ich heute mit Mitgefühl sehen kann, kann ich gut verstehen bei dem, was ihm passiert ist. Und einfach nochmal zu spüren, dieses, als Kind brauche ich es aber trotzdem, dass er der König ist. Da kann ich Mitgefühl haben, wie ich will. Es darf nicht meine Aufgabe sein. Und das war es dabei in dem Moment. Das heißt, ich bin aus der Scheidung meiner Eltern und dann plötzlich weggeflohen, umgezogen in eine andere Stadt. Bin ich rausgekommen mit einem Gefühl von Scham für meine Männlichkeit. Eine Scham auch darüber, dass ich ja auch ein Mann werden werde. Und so einem tiefen Auftrag, den ich auch von Schwester und Mutter auch, ne, so ein bisschen die weibliche Perspektive darauf, ja auch auf Aggression und dass das nicht gut ist. Und ich konnte ja sehen, ich hatte den lebendigen Beweis, dass das ganz schlimm ist. Dann auch viel dieses Gefühl, ich muss es perfekt machen, um ungefähr annehmbarer Mann zu sein. Weil die Fehler in unserer Welt sind männlich. Das war so das Bild, in dem ich da gelebt habe. Also ganz viel Selbstscham, ganz viel Gefühl von, ich muss den Mr. Perfect spielen und zwar emotional auch, ne? Und ich muss der absolute Frauenversteher sein. Ich muss alles zulassen. Ich muss sozusagen gleichzeitig der Mann sein, der alles einstecken kann, alle Kritik, alles auf sich nehmen kann und gleichzeitig emotional da und feinfühlig und so weiter und so fort. Und daran bin ich natürlich so gescheitert. Das ist praktisch unmöglich. Und gleichzeitig war das zu dem Zeitpunkt einfach dann auch so auf eine tragische Weise ironisch. Meine ersten richtigen längeren Freundinnen habe ich in 4 Jahren Beziehung nicht ein einziges Mal kritisieren können. So, weil ich natürlich, ich war der Fehler immer. Und das habe ich auch dann später gemerkt, oh wow, das funktioniert auch so nicht. Und so Step by Step habe ich dann natürlich auch gespürt, hey, auch die Geschichte, wie über meinen Vater gesprochen wurde früher, ist auch nicht die alleinige Wahrheit. Und auch, ne, auch da zu spüren, hey, es ist richtig, als Kind oder als Sohn das zu brauchen, dass der Vater ein tolles Vorbild ist. Und gleichzeitig gibt es irgendwann den Punkt, und der gilt für beide Elternteile, wo man plötzlich merkt, hey, es sind doch nicht Gott und Göttin. So, sie fallen von ihrem Thron, und es ist so wichtig, dass sie von ihrem Thron fallen. Und das kann real aussehen, wie dass du dann als Sohn sozusagen wirklich auch selber Vater wirst oder dass du in den Erwachsenenzustand kommst und merkst, hey, ich bin jetzt auf Augenhöhe. Und auf Augenhöhe heißt eben auch, zu erkennen, die Fehlerhaftigkeit der eigenen Eltern und auch damit umzugehen und auch das loszulassen. Auch das innere Kind muss dann vieles loslassen, was an unerfüllten, ja, Wünschen da war. Und das war bei mir richtig, richtig stark. Ich habe lange Zeit ganz viel Scham um meinen Vater gehabt und erst ganz zum Schluss, wirklich im letzten Jahr, wo ich ganz tiefe innere Arbeit mit meinem Vater gemacht habe, auch vor seinem Tod und mit seinem Tod, mit dem Anerkennen seiner Traumata. Ne? Und er hatte ganz viel erlebt in seiner Kindheit, das ihm praktisch fürs Leben gebrochen hatte. Und dementsprechend war ich einfach auch stolz und froh, dass er das nicht weitergegeben hatte. Denn es gab in unserer Ahnenlinie eine Fortführung von Missbrauch, ne? Und von schlimmen Dingen. Und er war der Erste, der es geschafft hat, das nicht so auf diese Weise fortzuführen. Und dafür bin ich ihm immer dankbar. Und einfach zu spüren, hey, diese Perspektive konnte ich erst einnehmen, in dem Moment, wo ich auch bereit war, auf meinen Füßen dann zu stehen und mich dem, das heißt eben auch dem inneren Kind zu widmen und es zu befreien aus dieser alten Situation. Ich muss meinem Vater helfen, damit er mein Vater sein kann. Ich hoffe, dass es so ein bisschen greifbar ist gerade. Aber das ist das, was ich ganz doll damals auch gespürt habe. Und vielleicht als kleinen Effekt nur, was es sozusagen dann auch macht, ist die ganze Zeit auch danach, auch, ne, auch als junges Erwachsenenleben, Anfang 20, Mitte 20, war geprägt von dieser großen Diskrepanz zwischen, ich versuche aufrechtzuerhalten das Bild von Mr. Perfect. Ich versuche das aufrechtzuerhalten, dass ich alles aushalten kann und innerlich voller Zweifel zu stecken. Und das ist nämlich das, wo ich ganz doll gemerkt habe, hey, ohne auf meinen Vater stolz zu sein oder dass ich nicht irgendwie eine Verbindung habe, wo ich merke, ey, ich kann ihn spüren. Diese Wunde, dass ich ihn nicht richtig spüren konnte, nicht richtig stolz sein konnte, Scham hatte, diese Wunde war wie so eine klaffende Zweifelwunde. Hat immer an mir genagt, hat Zweifel in mein Leben reingebracht, hat so, oh, kann ich das? Bin ich stark genug? Oh, ich bin nicht konsistent genug? Oh, das heißt, die Stimme in mir, die mich selber klein gemacht hat, wurde daraus ganz doll genährt. Und auch na, aus gutem Grund. Ich wollte ja auf keinen Fall so sein wie mein Vater. So hat mir diese Stimme in mir gedient, um zu vermeiden, dass ich mein Vater werde. Eine Projektion von der Vergangenheit in die Zukunft. Aber hat auch verhindert komplett, dass ich mein Licht mit den anderen Menschen teile um mich herum. Und das ist das Spannende zu merken, in dem Moment, wo mir das bewusst wurde, wo ich dieses, mein inneres System aus verschiedenen Stimmen, aus Teilen, inneren Kindern zu sehen und zu spüren, oh, wow, da steckt eine Liebe drin. Ne, auch die giftigen Zungen in mir wollen mich eigentlich beschützen davor, wie mein Vater zu werden. Sehr giftig, was die da gesagt haben zu mir, in mir. Aber gleichzeitig zu spüren, es ist auch ein liebevoller Impuls eigentlich. So sehr wenig sich das danach anfühlt in dem Moment. Und dann zu merken, hey, kein Teil ist falsch. Nichts ist falsch daran. Es ist alles so nachvollziehbar und so verständlich. Und es muss nicht weitergeführt werden heute. Da einen Weg rauszufinden. Das war für mich die größte Arbeit und hat auch viel zu tun gehabt, einfach auch die Tränen zu weinen, die ich damals nicht weinen konnte. Die Schreie zu haben, auch die Beleidigungen rauszuhauen, die ich damals nicht raushauen konnte, weil ich kann meinen König, der jetzt hier gerade schon halb runtergestürzt ist, nicht noch mehr runterstürzen. Das geht nicht, sonst habe ich niemanden, auf den ich stolz sein kann, sonst ist meine Ahnenlinie verrottet. So, das war das Gefühl so, oh, ich, das geht nicht. Und so geht das vielen, vielen Männern auch, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist etwas, was ich durch so tiefes Mitgefühl mit habe, was bei mir auch erst wirklich heilen kann und konnte, wo ich erkennen konnte, wo er auch gute Tage hatte, wo er mit Liebe da sein konnte, die Momente, die da waren. Und da hat auch dann später was geholfen, dass, wo ich dann mit ihm, ne, vor den letzten 3-4 Jahren in Kontakt war, mal ihn lächeln zu sehen. Das habe ich als Kind keine einzige Erinnerung, wo er gelächelt hat. Aber ihn dann in dem Moment, auch wenn er schon krank war, aber trotzdem ihn lächeln zu sehen, ihn umarmen zu können, wie ich heute bin. Und das, dieses Gefühl, diesem kleinen Darius zu schenken, das da hingeben zu können und zu sehen, hey, ich nehme diesen Teil von mir mit und lasse ihn auch mit umarmen und diese Energie bekommen. Das war für mich ein Riesengeschenk, was er natürlich auch mir gemacht hat, mein Vater. Aber wo ich auch gemerkt habe, das wäre auch in jedem Falle möglich gewesen, auch sonst auch durch was anderes. Das Wichtige ist wirklich zu merken, dass die Emotionen, die ich früher weggedrückt habe, unterdrückt habe, ja, mich dafür gehasst habe, da führt kein Weg dran vorbei, die zu fühlen. Und das habe ich gemacht.
Wenn der Leuchtturm leuchtet, dann schaut er nicht auf weiter See, welches Schiff ihm gerade entgegenkommt. Er macht sich nicht das Bild und schaut, möchte ich dir überhaupt den Weg weisen? Leuchttürme leuchten, weil sie leuchten wollen. Und egal welches Schiff die Hilfe benötigt, es bekommt das Licht. Und so finde ich es so schön, dass du im Laufe deines Lebens eine neue Perspektive deinem Vater schenken konntest und ihm auch diese Erfahrung schenken durftest, dass er vielleicht als Vater, je nachdem welche Themen auch in sich getragen hat, was heilen durfte, wo er erkannt hat, hey, auch ich als Vater habe nicht immer alles falsch gemacht, sondern da ist gerade ein Sohn von mir und ich kann stolz auf ihn sein. Und mir hat es persönlich sehr geholfen, dass, wo ich mit meinem ganzen Schmerz auf meinen Vater geschaut habe, dass mir auch bewusst wurde, vielleicht wollte mein Vater das auch so nie. Und jeder von uns kennt das bestimmt, dass wir einer Handlung nachgegangen sind, aber im inneren Impuls so ein Verzeichnis hatten von, tu das nicht. Und trotzdem haben wir es getan. Das war so ein Gefühl von, vielleicht eine Enge, so ein unangenehmes Gefühl. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch mein Vater hatte das ab und zu, obwohl er etwas getan hat, wo er irgendwie selber nicht rauskam. Und es ist schön, dass ich, dass du, Darius und ganz viele andere Menschen inzwischen Perspektiven einnehmen und unsere Eltern wieder als Menschen sehen. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Geschenk, um die Ahnenlinie neu zu betrachten. Und trotzdem fällt es vielen Männern schwer zu sagen, hey, ich gehe da jetzt rein und ich fühle das. Ich stoppe jetzt die Identifikation mit dem Schmerz. Ich war jetzt 10, 15 Jahre das Opfer von der Situation, wie meine Eltern auseinandergegangen sind, wie mein Vater mich behandelt hat. Wer kann ich denn sein, wenn ich das jetzt aufgebe? Wie kann ich denn wirklich in dieses innere Licht gehen? Es fühlt sich so unbekannt an. Wie kann ich das sein, wenn ich es gerade nicht spüre? Darius, wie war dein Weg damals, dass du gesagt hast, ich erlaube mir zu spüren?
Das, was für mich so wichtig ist, auch einmal anzuerkennen, ist, dass es mir auch manchmal einfach so Einladungen des Lebens gibt. Und diese Einladungen sind sehr unvermutet, denn ich habe ja eben schon mal diese ganzen Selbstzweifel angesprochen, ne, und diese so innerlich rumort, es gibt Selbstzweifel, irgendwie das Gefühl, es nicht gut genug zu machen. Also all diese unangenehmen Gefühle, während die Fassade aufrechterhalten werden soll. Und manchmal ist es dann aber auch so, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass diese Zweifel da waren. Ich habe nur gemerkt, dass ich gewisse Dinge nicht hinbekomme oder dass ich nicht kontinuierlich dranbleibe bei einem Projekt, auch bei manchen Business-Projekten oder bei anderen Sachen und sie dann fehlschlagen. Genauso auch das Spannende zu merken, wie der Vater auch immer wieder damit zu tun hat, mit echten Herausforderungen im Alltag. Also ich hatte meinen Vater auch über 10 Jahre schon nicht gesehen. Dennoch wirkte er in meinem Alltag darin, dass ich, ne, der Vater steht ja auch energetisch für etwas. Steht nämlich auch energetisch für meine Beziehung zur Außenwelt. Wie sicher fühle ich mich damit, mit der Außenwelt zu interagieren, also auch mit zum Beispiel Finanzamt oder mit Geschäftspartnern? Wie sicher fühle ich mich dabei, Geschäftsentscheidungen zu treffen? Und das Spannende ist einfach, jeder, der da merkt, ich habe da manchmal Schwierigkeiten oder ich kriege Herzklopfen, wenn ein Brief kommt oder wenn das und das kommt. Oder ich habe einen finanziellen Mangel manchmal oder ich habe das Gefühl, oh, da, ich lebe in so einer Angst vor der Außenwelt. Nochmal zu überprüfen, wie ist die eigene Beziehung zum Vater? Wie hat er die Interaktion gehabt mit der Außenwelt? Was hat er also vorgelebt, wie man in der Welt agiert, sich bewegt? Und das Spannende ist für mich zutage gewesen, hey, dass dieser Blueprint, den ich sozusagen auch vorgelebt bekommen habe, war von Angst geprägt. Angst und Wut und Gegnerschaft. Die Welt ist ein Gegner. Andere Menschen sind Gegner. Und deswegen war ich konstant in Selbstzweifel, weil die Selbstzweifel sie wollten sozusagen verhindern, dass ich unperfekt rausgehe. So, also die Stimmen in mir wollten verhindern, dass ich da irgendwie was Anführungszeichen Dummes tue und dann komplette Demütigung und Zerstörung bekomme in dieser kalten Welt dort draußen. Das habe ich natürlich kognitiv nicht gedacht, aber warum ich das gerade sage, ist, weil ich es wichtig finde, auch nochmal zu sehen, die echten Indikatoren dafür, dass das Leben mich ruft, mich mit meinem Vater auseinanderzusetzen, sind tiefe Selbstzweifel, sind Angst vor Finanzamt, vor Institutionen, Angst vor der Interaktion mit Chef oder mit Kunden oder was auch immer, oder Befürchtungen, die dort entstehen, Sorgen. Das sind alles, ne, das sind alles du mit der Außenwelt. Und das ist eben auch für mich so ein Indikator gewesen, wo ich gemerkt habe, ich kann so nicht weitermachen. Ich habe das mal erfahren, über mehrere, ein paar Bücher gelesen, da war das drin. Kam immer wieder diese Information zu mir, hey, Außenwelt, Interaktion, boah, es kann nicht sein, dass ich davor weglaufe. Immer weglaufe und immer Angst habe davor. Und dabei ist es noch nicht mal was Schlimmes gewesen, aber ich habe immer Angst davor gehabt und ich habe gemerkt, ich muss, gerade für meinen Sohn auch, möchte ich in dieser Welt auch funktionieren können. Und das nicht nur, indem ich mich hart diszipliniere und über meine Bedürfnisse hinweggehe, sondern ich möchte wirkliche Souveränität. Es geht so nicht. Und das sind, glaube ich, diese großen Einladungen, wo das Leben sagt, hey, der Druck wird immer größer, bis du bereit bist, nach innen zu schauen. Und der Druck gibt es natürlich auch in Partnerschaft. Den Druck gibt es überall. Und das sind immer die Themen, was habe ich an Männlichkeit gelernt? Was habe ich als Mann gelernt? Und was wurde mir vorgelebt? Und deswegen ist es für mich so ein Ding gewesen, ich musste dann einfach sagen, ich vermeide männliche Freundschaften. Das habe ich eine ganz lange Zeit gemacht. Wenig männliche Freunde gehabt, viele weibliche Freunde. Heute ist es komplett andersrum. Aber es ist wirklich, wirklich wunderschön zu sehen, wie dieser Impuls von Erkenntnis einfach dann durchgedrungen ist und gesagt hat, ich kann davor nicht mein Leben weglaufen. Ich habe schon Kontakt mit meinem Vater. Das habe ich als erstes getan, das wieder aufgegriffen. Aber ich bin dann auch zu einem Men's Retreat gegangen. Eine Sacred Sons war das in den USA. Die sind das erste Mal nach London gekommen, bin ich hingeflogen, habe ich gesagt, komm, mach ich. Und daraus sind ganz viele Freundschaften und auch Konfrontationen für mich entstanden, wo ich gemerkt habe, die größte Demütigung wäre, von anderen Männern nicht als Mann anerkannt zu werden. Die größte Demütigung wäre, es dort aufzumachen. Da habe ich gedacht, boah, genau das muss ich machen. Genau das muss jemand. Und das kam nicht aus Mut, kam nicht unbedingt aus so Harakiri, ich mache jetzt einfach, schmeiß mich rein, sondern das kam so aus einer tiefen Alternativlosigkeit heraus. Ich meine, People-Pleasing hatte ich 15 Jahre, fast 20 Jahre ausprobiert. Es hat mich nicht selbstsicherer gemacht. Ich hatte all die anderen Sachen, auch Vermeidungsstrategien, Kopf in den Sand stecken, mich selbst überhöhen und einfach eine Rolle spielen, eine Fassade aufrechterhalten. All diese Strategien verstehe ich total, wo die herkommen. Habe ich tiefstes Mitgefühl mit und mir war in dem Moment 100% klar, ich habe sie ausgeschöpft. Ich komme da nicht weiter. Und das ist, glaube ich, das, wo Ich hoffe, nicht jeder muss an diesem Punkt des komplett Ausschöpfens davon hinkommen. Aber zu einem gewissen Grad ist es wahrscheinlich so. Es ist einfach wichtig anzuerkennen, ich komme mit den alten Strategien nicht weiter. Und dann gibt es so einen gewissen Leap of Faith, sagt man auf Englisch, so einen Sprung aus Glaube. Ein Sprung aus Glaube daran, dass je mehr ich dem Drachen ins Auge schaue, desto stärker werde ich. Je mehr, wenn ich dieser Angst nicht mehr weglaufe, sondern mich ihr hinwende, vielleicht passiert dann was Neues. Und diese Hoffnung ist eigentlich alles, was mich am Anfang hat das machen lassen, tatsächlich. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch einfach eine Klarheit, weil es einfach ehrlich ist. Es ist ehrlich, mir selbst gegenüber einzugestehen, dass das nicht viel bringen wird, wenn ich weitermache wie bisher.
Ich finde es total schön, dass du das so aussprichst, wie du es jetzt getan hast, um uns zu zeigen, dass wir alle Dinge versuchen, um etwas zu umgehen oder anders zu machen, bis wir an den Punkt kommen, wo wir merken, das bin ja gar nicht ich. Und auch wenn ich das gerade verkörper, spüre ich doch so viel mehr in mir. Und was sehr mit mir resoniert hat, war das Wort Ausschöpfen. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, es gibt so viele Dinge, die ich in meinem Leben versuche. Und ich werde sie so lange versuchen, bis sie ausgeschöpft sind. Und ich dadurch, dass ich sie getan habe, eine klare Sicht habe, weil ich ausgeschöpft habe und auf dem Boden erkenne, hey, der Boden sieht ja genauso aus wie die anderen tiefen Täler auch. Und dann traue ich mich vielleicht das erste Mal, meine Lebensenergie nicht mehr in die nächste Suche zu geben und zu sagen, hey, wir schauen mal, was geschieht, wenn das ausgeschöpft ist, sondern ich fange vielleicht das erste Mal an, dass meine Energie dahin fließen darf, wo es sich nicht mehr ausschöpfen lässt, weil es in eine Art von Ausdruck fließt von Kreation, von dem Leben ins Auge schauen. Ja, da ist auch ein Drache oder eine Dunkelheit oder ein Dämon oder ein Teufel, doch ich schaue mir auch einmal die andere Seite an. Wie schaut das Auge aus, wenn ich in diese Göttlichkeit blicke? Was macht das mit mir? Und vielleicht bin ich dann daraus in einer Verkörperung hier auf Erden, wo ich spüre, das Leben, das gibt mir eine Bereitschaft, wenn ich zu dem alltäglichen Ja sage. Wenn das, was ich erfahren habe, vielleicht dazu dient, im Alltag anderen Menschen ein Leuchtturm zu sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass vielleicht dafür erstmal eine innere Freiheit benötigt wird, weil das im Außen gar nicht mehr gejagt wird. Darius, magst du uns hier vielleicht einmal abholen? Aus deiner Perspektive, wie es für dich ausschaut, wenn du dem Göttlichen ins Auge schaust und daraus die Kraft für deinen Leuchtturm gewinnst und dann im Alltag dieses Licht und diese Energie mit den Mitmenschen teilst.
Super gerne. Ich finde richtig schön, was du eben sagtest. Es ist ja auch, es ist nicht nur die Angst sozusagen oder das Wegrennen vor den Schatten oder vor den Dämonen oder vor Verantwortlichkeiten. Ne? Oder vor Ängsten, sondern es ist auch ein Wegrennen vor dem Licht, weil das damit auch einhergeht. So, wenn ich plötzlich in mein Licht treten soll oder dem Göttlichen begegnen soll, dann kommen die anderen Sachen ja auch hoch. Dann wird plötzlich alles mit Licht beschienen. Dann kann ich mich nicht mehr in den Schatten verstecken. Das sind jetzt so die bildlichen Sprachen, aber es ist ganz konkret, könnte ich so ausdrücken, dass ich eine ganz, ganz lange Zeit davor zurückgeschreckt habe, wirklich dann sichtbar zu werden mit dem, was ich kann. Wirklich auszusprechen und hörbar zu werden mit dem, was ich zu geben habe, mit dem, was ich liebe. Auch dafür einen Standpunkt einzunehmen, wo ich sage, hey, das sind meine Werte, das ist das, was ich will. Das sind alles Sachen, die mich ja sichtbar machen, die plötzlich dann aber auch kritisierbar oder demütigbar sind, die plötzlich dann mich auch in die Gefahr bringen, festgenagelt zu werden. Und das ist manchmal auch so ein bisschen, das ist ein Punkt, wo ich total einladen möchte, einfach nochmal zu sehen, dass es auch so verständlich ist und gleichzeitig das Scheinen des Lichts funktioniert eben nicht nur, dass ich mich dem hinwende, sondern dass ich eben auch weiß, alle Teile, die das verhindern wollen, warum sie das verhindern wollen und welche Verletzungen dahinter stecken, um zu sehen, hey, da ist immer, auch wenn es ausgeschöpft ist, wie du eben meintest, am Ende ist immer noch bin ich immer noch da. Nichts kann mich wirklich zerstören. Teile von mir werden verletzt sein. Manche, ne, auch innere Kinder und alles Mögliche kann passieren. Aber ich bin immer noch bei mir. Und spannende finde ich dabei nochmal zu bemerken, dass das Licht am meisten rauskommt in dem Moment, wo ich keine Angst mehr habe vor meinen Dämonen. weil ich sie kenne und weil ich sie natürlich respektiere, weil ich vielleicht auch, ne, auch guter Respekt oder auch wirklich auch vielleicht manchmal auch Distanz oder auch eben zu merken, hey, ich weiß, was da passieren kann in mir. Das zu kennen ist super wichtig und gleichzeitig die Klarheit, wenn du dir vorstellst, dass du jemandem anders gegenübertrittst und du weißt genau, was bei dir getriggert werden kann. Dadurch entsteht eine Riesenklarheit, die deinem Licht überhaupt erst den Container gibt, um rauszuscheinen. Denn es ist eigentlich mühelos. Es ist eigentlich mühelos, das Licht zu scheinen. Diese Glühbirne oben, die muss eigentlich gar nicht angemacht werden. Die leuchtet immer, so wie die Sonne immer leuchtet. Das Einzige, was passieren darf, ist, den Ruß von all dem Feuer, was drumherum war, oder von all den Schattenkämpfen, die drumherum war, den Nebel, den Ruß, die Wolken zu lichten. Das heißt, es war immer schon da. Und das ist auch ein bisschen das, wie ich meinte, so als ich mir immer mehr eingestanden habe, ja, ich schäme mich für das. Ja, ich habe tiefe Trauer dort. Ja, ich bin überhaupt nicht perfekt. In manchen Sachen, ich habe bei vielen Dingen das Gefühl, ich muss diese Fassade aufrechterhalten, weil ansonsten werde ich gedemütigt, etc., etc. Und das Anerkennen davon nimmt diese ganzen, es putzt praktisch die Glühbirne, weil am Ende ist ganz viel Gnade da in mir. Ganz viel Gnädigkeit mir selbst gegenüber auch. Und es sind all diese gemeinen Stimmen, die das aus guten Gründen irgendwie machen, wie ich vorhin schon so ein bisschen erzählt habe. Aber so dieses tiefe Mitgefühl ist wie ein Putzlappen. Es ist wie ein befreiendes. So, ne? Es befreit das Feuer in mir von all dem, was es eben klein gehalten hat. Gibt richtig Sauerstoff dazu. Und deswegen ist so, ey, es gibt nichts Befreienderes, als gesehen zu werden mit Tränen. Es gibt nichts Befreiendes, als gesehen zu werden, wenn du ausgesprochen hast, hey, ich habe das und das gemacht, wofür ich mich schäme, oder ich habe das und das getan. Und dann zu merken, du stehst immer noch da. Ich bin immer noch hier. Oh, ich dachte, ich sterbe, wenn ich das sage. Ich dachte, ich verschwinde. Ich verschwinde im Nichts. Das ist nämlich das Eigentliche, was da drunter ist. Und dann zu merken, ich bin immer noch da. Und das Licht in dir ist immer da gewesen. Es ist unerschütterlich. Es ist nur die Getrenntheit davon. Es ist sozusagen, du konntest es nicht sehen durch die Wolkendecke, die an Verletzungen und an Trennungen und all dem, was in diesem Leben halt passiert, entstanden ist. Und deswegen geht es eher darum zu erkennen, hey, das Licht ist immer da, so wie hier in unserer Konversation auch das Licht einfach da ist. Da muss sich keiner von uns beiden gerade anstrengen für. Es ist einfach da. Und Ehrlichkeit, Transparenz, das Halten von dem, was auch unangenehm ist, sind die größten Schlüssel dafür, um tatsächlich zu bemerken, ich lebe auch danach noch und es hat nicht mehr so viel Kraft über mich, dieser Schatten, diese Konditionierung, diese Angst. Und deswegen, also die größten Lichtmomente sind für mich die Momente direkt in den Momenten, wo ich zugelassen habe, gesehen zu werden mit dem, was ich am meisten verstecken wollte.
Ich bin da. Was eine wunderschöne Aussage. Und vielleicht dürfen wir uns alle jetzt einmal erlauben, dies wirklich in uns zu spüren. Egal, was im Alltag gerade da ist, ich bin da und ich werde danach noch da sein. Ich fange hier an, mir bewusst zu werden, dass ich das Leben erfahre. Und wie schön es ist, genau daraus dann zu erkennen, vielleicht ist das Leben auch die ganze Zeit für mich und es ist die eigene Realität, die ich mir aufspanne, dass ich manchmal das Gefühl entwickle, dass das Leben gegen mich ist. Denn irgendwer muss im Außen die Schuld dafür haben, weil ich bin ja nicht schuld daran. Doch wenn ich so ganz ehrlich bin, ist das bei mir so, dass das Leben immer für mich ist. Und dass, wenn mal was nicht läuft, dass das einfach von mir aus abgegeben wird, weil ich nicht die Eigenverantwortung dafür tragen möchte und sage, ich bin in meiner eigenen Schöpferkraft. Und ich habe das Gefühl, dieses innere Licht, was ich in mir trage, ist genau so sehr mit diesen Faktoren verbunden. Wie sehr traue ich mich selbst bereit zu erklären, zu dieser Schöpferkraft in mir und wirklich auch mich zu trauen, zu sagen, ich bin zu 100% für mein eigenes Leben verantwortlich. Und ich habe das Gefühl, das Licht darf richtig scheinen, wenn ich das dann auch auslebe. Und es gibt immer Momente, wo es Dinge gibt, wo ich das vielleicht in dem Moment nicht gerade schaffe. Doch mir dies bewusst werden zu lassen, eröffnet den Raum, das nächste Mal wieder ehrlicher mit mir umzugehen. Und heute Morgen erst ist mir nochmal bewusst geworden, dass so viele Dinge in meiner Realität im Außen zelebriert werden, mit einer Zeremonie, mit einem Ritual. Und dass dies auch immer mehr Einfluss auf die Faktoren im Alltag hat. Und ich stand dort und in mir kam das erste Mal die Perspektive auf, wer bin ich, dass ich nicht das Leben lebe, mein Licht nach außen strahle. wenn ich doch täglich so viele Geschenke von der Erde bekomme, dass ich überhaupt über die Nahrung hier am Leben sein darf. Wenn ich eine Banane esse, wenn ich Eier esse oder Fleisch. All dies ist gestorben, damit ich leben durfte. Und warum lebe ich nicht? Warum verstecke ich mich? Das hat mir so viel Kraft gegeben in dem Moment, dass ich dies natürlich noch mit mir tragen werden darf. Und es war so schön, denn dadurch muss es nicht eine ganz große Pflanzenmedizinreise sein, sondern es kann vielleicht auch dieser kleine Moment im Alltag sein, wo ich mich daran zurückerinnern darf. Und das ist mir heute entgegengekommen. Und lieber Darius, ich würde hier gerne noch einmal aus deiner persönlichen Wahrnehmung in Worte gefasst von dir hören, wie es sich für dich anfühlt in deinem Körper, wenn du mit deinem Licht lebst. Damit der ein oder andere Mann da draußen das vielleicht einfach mal in seinem Alltag ausprobieren kann, wie es sich anfühlt, wenn mehr Aufmerksamkeit auf die Körperregion fließt, wenn vielleicht eine Einstellung zum Leben sich verändert. Wie würdest du sagen, verkörpert der Darius mit seinem Licht seinen Alltag?
Ich finde, wenn das Licht scheinen kann, ist ganz, ganz viel geführt sein da. Und es fühlt sich sehr widerstandslos in meinem Körper an. Ich merke auch zum Beispiel jetzt gerade, und das ist, geht mir oftmals auch in Sessions so, gerade im 1:1 oder auch auf einer Bühne, manchmal, wenn ich da interagiere oder so, fühlt sich das so an, wie ich bin praktisch gerade ein leeres Gefäß für das, was einfach in diesem Moment entstehen soll. Und für mich fühlt sich das zugleich ganz leicht an, weil ich nichts tun muss. Ich versuche gerade nichts aufrechtzuerhalten. Ich habe keine Agenda. Ich habe gerade nicht eine eigene Idee, sondern ich höre eigentlich gerade zu. Und das Zuhören informiert meine Worte. Und das, was ich dabei manchmal auch fühle, ist es so wie so ein Urlaub von dem Grübeln. Ein Urlaub von dem, vielleicht einem Druck auf dem Herzen. Es ist ein Urlaub von auch so einem Zwicken im Körper, weil eigentlich alles gerade in eine Richtung ausgerichtet ist in mir. Der Weg dorthin ist für mich immer wieder so, dass ich merke, es gibt in mir natürlich manchmal, wie ich meinte, so Scham oder es gibt Zweifel oder Grübeln, wie ich eben meinte. Und all das sind eigentlich immer Wahrnehmungen oder auch Gedanken oder Impulse, die in mir sind, die auch in meinem Körper, die ich lokalisieren kann. Und dann spüre ich, ah, vielleicht ist das ein Grübeln gerade in meinem Kopf oder eine Schwere in meinem Kopf oder ein Kloß im Hals, gibt es ja auch dieses schöne Wort dafür. Oder eben eine Flauer Magen oder es gibt einen Druck auf dem Herzen. Und was mir wirklich immer gut hilft, auch da relativ zügig wieder zu meinem Licht zu kommen, im ganzen Alltag ist, mir kommt ein Gedanke, oh, ich schaffe das nicht. Oder all das, was ich eben beschrieben habe. Meine Hand auf diese, also erstmal zu merken, wo in meinem Körper ist das, dann meine Hand auf diese Körperregion zu legen und einfach nur laut oder leise auszusprechen, hey, ich bemerke das. Ich, Darius, ich bemerke gerade die Sorge in mir. Ich bemerke gerade den Druck. Ich bemerke gerade die Angst. Und allein das ist nämlich schon ein kleiner Hinweis dafür, hey, der Druck, die Sorge, die Angst bin nicht ich. Es ist aber ein Teil von mir, der gerade dieses Gefühl enorm spürt. Und dieses, ich bemerke das und das physische Auflegen auf dem Körper gibt mir die Hilfe, die ich gerade eigentlich brauche, nämlich, dass ich merke, ich muss davon nicht überwältigt werden. Es muss mich nicht komplett überfluten. Ich bin noch da. Und das ist das, was eigentlich normalerweise ganz oft passiert. Dass Wolken, die sich vor das Licht schieben, sind eigentlich Teile von dir, Impulse von mir, ich nehme mich als Beispiel, Impulse von mir, wie Sorge, Nöte, Mangel, alles Mögliche, die sich davor schieben, weil sie das Gefühl haben, ganz dringlich Hilfe zu brauchen. Das sind Teile, die in Not gekommen sind von mir. Und deswegen Hand drauflegen und zu merken, ich bemerke das und einmal zu spüren, ob du da in Verbindung treten kannst mit diesem Gefühl. Das ist das, worauf ich mich immer fokussiere. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was wirklich hilft, wenn ich gerade überwältigt werde von Gefühlen. Das bemerken und erst dann kann ich gucken, okay, oh, ich habe gerade einen krassen Impuls zu prokrastinieren oder mich abzulenken, weil es Scham gibt in mir. Was ist das, was brauchst du gerade? Was brauche ich gerade in mir? Und mich dem zu widmen, zu sehen, oh, ich glaube, ich brauche gerade Sicherheit. Wie würde sich Sicherheit gerade anfühlen? Oh, ich brauche ein bisschen weniger Druck, okay, ein tiefer Atemzug oder mal Bewegung, mal rausgehen, je nachdem, was gerade möglich ist. Aber es ist wirklich spannend zu sehen, dass die Gefühle nicht mehr überwältigend sind und sich nicht mehr wie Wolken vor das Licht schieben, in dem Moment, wo ich mich ihnen zuwende, anstatt sie einfach nur wegzudrücken und dadurch werden sie größer. Und das Gefühl von angebunden sein und alles ist in mir im Einklang und das Licht scheint durch, ist für mich wirklich ein Gefühl voller Demut auch. Ist für mich ein Gefühl von, ich muss das nicht machen, damit ich wertvoll bin. Ich bin alleine wertvoll, weil ich das Gefäß für das Licht bin. Total wertvoll genug. Das ist für mich ein sehr, ja, seliger Zustand, würde ich sogar wirklich sagen. Es ist ein sehr, sehr präsenter, wunderschöner Zustand, auch in meinem Körper, weil es ohne Druck ist, widerstandslos.
Du bist genug, weil dank dir das Licht scheinen darf und sich hier auf der Erde im Ausdruck deines Seins verkörpert. So schön. So unglaublich schön. Und hey, wenn du ab und zu spürst, nein, ich spüre mein Licht gerade gar nicht. Und warum sind die Gewitterwolken schon wieder so groß? Dann erlaube dir, dass die Gewitterwolken da sein dürfen. Erlaube sie, dass sie dort am Horizont sind. Denn du bist in Sicherheit mit dem Gewissen, dass das Licht trotzdem scheint. Und dann schau einmal, wenn du deinen Körper fragst, da sind gerade so viele Gewitterwolken. Was benötigst du, damit du dich jetzt sicherer fühlst? Dass du dies einfach mal spielerisch ausprobierst, bis du vielleicht gewisse Werkzeuge findest, wie du mit deinem Körper umgehen kannst. Und vielleicht bedeutet das, dass du ganz viele Anläufe benötigst, bis du gewisse Dinge für dich herausfindest. Vielleicht ist es auch ganz intuitiv eine Eigenschaft oder vielleicht ein Handeln, was dir unglaublich viel Kraft gibt. Es ist schön, dass wir diese Spielwiese vom Leben einfach ausprobieren. Du bist hier, um das Leben zu erfahren. Also erlaube dir auch spielerisch damit umzugehen. Und dort gibt es kein richtig oder falsch. Hier gibt es die Erfahrung für dich. Lieber Darius, wenn du dir jetzt hier einmal vorstellst, wir beide saßen auf zwei Stühlen auf einer großen Bühne im Publikum. Ganz viele Männer haben uns gelauscht, haben gespürt, oh, mein Licht, das gibt es ja auch. Oder vielleicht haben sie sich zurückerinnert, einfach mal wieder den Putzlappen in die Hand zu nehmen, um die Fenster zu reinigen, damit das Licht auch wieder nach außen strahlen kann. Vielleicht wurde auch gefühlt das erste Mal der Schlüssel herausgekramt, um die Tür aufzumachen, um die Treppen nach oben hinaufzugehen, um sich das Licht mal von nahem anzuschauen. Egal wie und was der Mann jetzt aus dem Gespräch für sich mitnehmen konnte. Was möchtest du hier gerne dem Mann aus deinem Herzen noch mitgeben, bevor er dann von dieser Erfahrung in die nächste Erfahrung des Lebens geht?
Schöne Einladung. Ich glaube, meine Einladung ist, immer wieder zu spüren, dass zum Beispiel auch durch die Synchronizitäten des Lebens, also die Zufälle, die keine Zufälle sind, dass das Leben lebendig ist und mit dir kommuniziert. Es ist nicht eine kalte Welt, in der einfach alles passieren könnte und du bist ein Opfer dessen oder ich wäre ein Opfer dessen, sondern es gibt eine ganz tiefe Intelligenz des Lebens, die uns Zufälle beschert, die keine wirklichen Zufälle sind und dementsprechend auch immer wieder eine Erinnerung sind daran, dass wir verbunden sind. Und ich habe letztens auch nochmal, war so ein ganz schöner Podcast, wo nochmal das erwähnt wurde und wo ich das toll fand in den Worten, den ich gehört hatte, wo gesagt wurde, hey, dass auch neuere Theorien zu Bewusstsein sind, dass das Bewusstsein eigentlich außerhalb unseres Körpers existiert als Feld und jeder von uns ist eine Antenne dafür, eine Empfangsantenne für dieses Bewusstsein. Man könnte es auch so nennen, wie jeder von uns ist eine Antenne für das Licht. Und es geht nicht darum, dass ich die gleiche Antenne bin wie jetzt Robin oder wie jemand anders, sondern es geht darum, dass ich die Antenne bin, für die ich gemacht bin, die zu sein. Dass ich diese Einzigartigkeit annehme und sage, hey, ich darf meinen Hut aufsetzen. Ich muss nicht alle anderen Hüte auch noch tragen, um genug zu sein. Ich darf wirklich das umarmen, wer ich bin, mit meiner Biografie, mit meiner Ahnenlinie, mit dem, was mir gegeben wurde, auch an Herausforderungen. Und ich glaube, das, was ich hier mitgeben möchte, ist zum Beispiel unser Gespräch hier, aber genauso auch, ich arbeite viel mit den Gene Keys zum Beispiel. Es ist für mich ein Profil, ist eine Art und Weise, um zu sehen, wie heilig es eigentlich ist, die Zufälle als Kommunikation zu sehen. Und wie wunderschön es ist, einfach zu sagen, hey, das sind Portale zu meiner Wahrheit. Das ist also nichts, wo ich jetzt sagen muss, ich muss alles faktisch immer glauben von außen, sondern das Leben bietet mir Möglichkeiten, mich zu erkennen. Und sei es eben in sowas wie den Gene Keys oder sei es einfach in Begegnungen mit Fremden auf der Straße. All das sind Einladungen, um zu sehen, was macht es mit dir? Und immer zu wissen, es ist das Leben, es ist Schöpfung, es ist das Universum, es ist das Göttliche, was gerade mit dir spricht, über diese Erfahrungen. Und das zeigt alleine schon, wie es von Geburt an absolut in dir war, das Licht. Zu jedem Zeitpunkt. Und du die Antenne dafür bist, das zu empfangen. Und dementsprechend ist gar keine Frage, ist, dass du wertvoll bist. Dass du genau richtig bist, dass du hier gewollt bist. Und dementsprechend es nur darum geht, zu erkennen, welche Teile von dir es noch nicht glauben und ihnen zu begegnen und ihnen zu helfen. Das ist das, wo ich, ja, auch, wo, was meine Herzensarbeit einfach auch ist, wo ich merke, das ist mir sehr, sehr wichtig zu erkennen. Niemand muss so sein wie der andere neben ihm. Denn jede Antenne ist einzigartig gebaut, jeder Mensch ist einzigartig gebaut und dementsprechend einzigartig wertvoll.
Du bist göttlich. Es gibt so viele Dinge im Leben, die definieren sich als Erfahrung. Du siehst dich mit ihnen, du siehst dich durch ihn hindurch. Du hältst vielleicht an ihn fest, du lässt wieder los. Du sagst, du möchtest so sein oder du bist der, der du gerade bist. Doch der nächste Schritt schaut schon wieder anders aus. Das Leben lebendig sein zu lassen, es nicht zu ernst zu nehmen, sich nicht daran festzuhalten, sich damit zu identifizieren, dass ein Gefühl gerade das ist, was ich bin, sondern dass ich vielmehr etwas bin, was tiefer liegt, außerhalb all der Erfahrung. Das könnte vielleicht dieses göttliche Licht sein in dir, was du einfach bist, weil du am Leben bist. Und erlaube dir, dass du deine Antenne wirklich hier auf der Erde verkörperst. Es gibt schon so viele andere Menschen und Dinge, die diese Lichter in die Welt tragen. Traue dich, dein eigenes Licht in die Welt zu bringen. Du kannst das. Du kannst das. Liebe Darius, vielen lieben Dank dafür, dass du diesen Raum hier gemeinsam mit mir geöffnet hast. Für deinen Strahlen, für deine Ehrlichkeit, für den Austausch unserer Worte, für die Felder, die sich eröffnet haben. Am Ende hast du noch von Portalen gesprochen, die sich jetzt hier dadurch vielleicht einfach ergeben durften, in der Art und Weise, dass sie hoffentlich Öffnung in dem einen oder anderen Körper sich nun auch zeigen, in einem Ausdruck von ich traue mich. Und dafür danke ich dir. Vielen, vielen lieben Dank für deine Lebenszeit und für dieses wunderschöne Gespräch mit dir.
Ich danke dir für die Einladung. War mir eine sehr große Freude und bin ich auch sehr dankbar. Sehr, sehr schön.
Und falls dir das Gespräch mit Darius gefallen hat, dann teile es doch gerne mit deinen Freunden, um ihnen zu zeigen, dass sie ebenfalls ein Licht in sich tragen und du dieses Licht siehst. Die Schönheit ist in dir, die Schönheit ist in mir, die Schönheit ist in uns. Und so lasst uns dieses göttliche Licht nach außen tragen. Und falls du dieses innere Licht in deinem Alltag gerne gegenseitig mit deinen Brüdern multiplizieren möchtest, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dass du der WhatsApp-Männergruppe beitrittst, um an wöchentlichen Veranstaltungen online teilzunehmen, um Brüderlichkeit zu spüren, Verbindung, Gemeinschaft und vor allem die Größe in dir. Lasst uns strahlen. Und falls du es noch nicht getan hast, kannst du den Awakening Man Podcast damit unterstützen, indem du ihn eine Bewertung dalässt. Hey,